DW Menschen und Märkte.
Neuer Bericht zur Internetkriminalität. 11.11. bringt Handel in China Mega-Umsatz. Zinsflaute setzt Versicherungen zu. Und wie sinnvoll ist Bildungsurlaub? Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Internetkriminalität ist in Deutschland weiter auf dem Vormarsch. Das Bundeskriminalamt BKA hat heute das Bundeslagebild Cybercrime 2018 vorgestellt. Schwerpunkte waren Cyberangriffe auf Unternehmen und kritische Infrastrukturen. Aus Wiesbaden, Heike Borowka.
An sich haben sie heute beim Bundeskriminalamt nur einen Luftballon platzen lassen. Tatsächlich aber war es ein Beispiel dafür, wie eine industrielle Anlage ganz einfach manipuliert werden kann. In diesem Fall, wie Hacker einen mit Gas gefüllten Druckbehälter, das war heute der Luftballon, explodieren lassen können. Und welche Folgen das hat.
Alles sieht eigentlich sehr einfach aus und es ist sehr einfach.
Sagt Diplom-Ingenieur Hans-Wilhelm Höfken von der Fachhochschule Aachen bei der Vorstellung des Bundeslagebilds Cybercrime 2018. Wobei, ganz einfach sieht es für den Laien nicht aus. Bildschirme, auf denen in rasender Geschwindigkeit kryptische Zeilen von oben nach unten sausen, sich ein Ballon füllt und leert, ganz wie es der Hacker will. Drei verschiedene Varianten hat Höfken heute gezeigt und er sagt,
Sie müssen vor allen Dingen auch die Leute, die damit umgehen, entsprechend schulen, dass die sich des Risikos bewusst sind und vielleicht auch den einen oder anderen Angriff kennen, damit sie genau wissen, das darf ich nicht tun, das könnte eventuell Probleme geben.
Also mehr Bewusstsein bei der Produktion für IT-Sicherheit. Und das, obwohl die Zahlen im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr sogar um 1,3% zurückgegangen sind. Mehr als 87.000 Fälle von Cyberkriminalität zählte die Polizei 2018 und einen verursachten Schaden von 60 Millionen Euro. Allerdings, das ist vermutlich nur ein Bruchteil. Viele Cyberangriffe würden nicht angezeigt, aus Furcht vorm Ansehensverlust. Deshalb liegt der geschätzte Schaden bei 100 Milliarden Euro. Und noch eine Erkenntnis. Hacker haben es nicht nur auf das Geld von Unternehmen abgesehen, sondern auch auf deren Betriebsgeheimnisse. Außerdem hat das BKA festgestellt, die digitalen Tatwaffen gibt es zu kaufen und zu mieten. Zum Beispiel Dateien mit Kreditkarten und gehackten Passwortdateien. Oder Schadprogramme und Trojaner, die du auf dein Ziel nur noch ansetzen musst. Zugenommen haben sogenannte DDoS-Angriffe. BKA-Vizepräsident Hensler.
Die Server von Internetportalen, Unternehmen oder staatlichen Einrichtungen werden mit einer Flut von Anfragen bombardiert, bis die Systeme nicht mehr in der Lage sind, diese zu bewältigen und zusammenbrechen, den Betrieb einstellen.
Das sind digitale Mafia-Methoden. Jemand legt von außen über ein sogenanntes Botnetz die IT lahm. Das Unternehmen ist nicht mehr erreichbar, weil es ständig angefragt wird, wie ein Telefon, das pausenlos angerufen wird und deshalb dauernd besetzt ist. Der Hacker macht das, um Schutzgeld zu erpressen, Rache zu üben oder weil das Unternehmen der Konkurrent ist. BKA-Vizepräsident Hensler bleibt dennoch zuversichtlich.
Wir sind trotz der mit neuen technologischen Entwicklungen einhergehenden Herausforderungen sehr wohl in der Lage, erfolgreich gegen dieses Phänomen vorzugehen, beispielsweise illegale Verkaufsplattformen im Netz aufzuspüren und abzuschalten, Straftäter zu identifizieren und zu lokalisieren und sie der Justiz zuzuführen.
Es entsteht zurzeit eine Abteilung Cybercrime für komplexe Ermittlungen. Mehr IT-Spezialisten sollen in die kriminalpolizeiliche Arbeit eingebunden werden.
So viel von Heike Borowka. Die Olympischen Spiele der Shoppingwelt. So nennt der chinesische Internetkonzern Alibaba den 11.11. Ursprünglich hatte das Unternehmen diesen Tag Singles Day getauft, damit am 11.11., dem Datum mit vier Einsen, alle Alleinstehende ihren Frust beim Einkaufen loswerden können. Längst hat sich die Marketingidee im ganzen Land verbreitet und das Datum ist zu einem chinaweiten Einkaufstag geworden. Online und offline wird mit Niedrigpreisen um Kunden geworben.
2019 in Hangzhou, dem Firmensitz von Alibaba, wird rückwärts gezählt. Der Super-Sonderangebotstag wird auf die Sekunde genau um Mitternacht eröffnet. Wer bei der Firmenparty mit internationalen Stars dabei sein wollte, musste sich schon Monate vorher um Karten kümmern. Die Schnäppchenprofis sitzen aber zu Hause vor dem Computer, haben sich die gewünschten Produkte vorgemerkt, das Internet getestet, um dann Punkt 12 auf die Maus zu drücken. In der Hoffnung, beim Run auf die Angebote rechtzeitig dabei zu sein. Bereits eine Stunde nach Beginn der Aktion hat Alipay, der Online-Bezahldienst von Alibaba, nach eigenen Angaben schon umgerechnet knapp 11 Milliarden Euro umgesetzt. Kauf ein paar Turnschuhe, Kleidung, vor allem Sportklamotten, die waren 30% billiger. Eine Menge habe ich gekauft. Ich habe heute Nacht ungefähr 3.000 Yuan ausgegeben, für 30 Sachen, meist Kosmetik. Tatsächlich hatten in den letzten Tagen schon die Händler online und offline mit günstigen Preisen geworben. Für sie ist dieser Tag der umsatzstärkste im ganzen Jahr. Der Alibaba-Konzern rechnet mit 500 Millionen Teilnehmern. Selbst im staatlichen Fernsehen wird über diese Marketingaktion berichtet, denn dieses Jahr sind die Wirtschaftsdaten nicht so gut. Das Wirtschaftswachstum ist im Herbst auf 6% gefallen, der niedrigste Wert seit mehr als 25 Jahren. Der Pressesprecher des Konzerns will deshalb den 11.11. als ein gesellschaftliches Ereignis verstanden wissen. Es gehe nicht um Umsatzzahlen, sondern darum, die Wirtschaft des Landes anzukurbeln. Privater Konsum als Wirtschaftsförderung? Die Rechnung könnte aufgehen, meint Maximilian Rech von der ESSCA School of Management in Shanghai.
Immer mehr Chinesen sind in der Lage, tatsächlich Konsumgüter zu kaufen, weil die Mittelklasse in China rund um das Jahr 2020 an der 500-Millionen-Marke kratzen wird. Und das bedeutet, dass in der Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so viel für den Export produziert wird, sondern primär für den lokalen Markt.
Chinesen sind Schnäppchenjäger und kaufen gerne online. Da werden auch mal eben 1.000 Euro per Handy überwiesen. Der Einzelne hat vielleicht heute ein paar hundert Yuan gespart. Aber den großen Gewinn macht vor allem der Internetkonzern Alibaba. Er bekommt nicht nur Prozente von den Händlern, die über seine Internetplattformen anbieten, und ihm gehört nicht nur der Logistikkonzern Zainia, der die Pakete verschickt.
Und als Drittes kommt dazu, dass alle Transaktionen an diesem Tag über Ant Financial laufen, über Alipay. Und in dem Augenblick stellt man fest, dass Alibaba durch die Plattform, durch die Logistik, aber auch durch die Finanztransaktionen profitiert.
Die großen deutschen Firmen, Luxusgüter oder Kosmetikhersteller zum Beispiel, sind bei der Verkaufsrallye auch vertreten. In der Statistik der beliebtesten ausländischen Produkte rangieren die Deutschen an fünfter Stelle. Zum Trost für alle Händler und Kunden, die am 11.11. doch noch nicht das Geschäft ihres Lebens machen konnten. Für sie gibt es eine weitere Chance. Alibaba hat jetzt auch den 12.12. zum Super-Schnäppchentag ausgerufen.
Birgit Eger war das. Viele Inhaber von Lebensversicherungen sind besorgt. Können Sie im Alter wirklich mit den Summen rechnen, die Ihnen einst in Aussicht gestellt wurden? Andererseits ächzen immer mehr Versicherer unter den rekordniedrigen Zinsen. Es fällt Ihnen immer schwerer, für die Versicherten gutes Geld zu erwirtschaften. Die deutsche Finanzaufsicht hat inzwischen sogar 20 Lebensversicherer unter verschärfte Beobachtung gestellt. Für Teile der Kundschaft ist der Traum vom finanziell abgesicherten Lebensabend längst geplatzt.
Hallo, Herr Kaiser!
Hallo!
Hallo, Herr Kaiser!
Hallo, Herr Kaiser!
Zu Versicherungsmaklern wie Herrn Kaiser hatten die Deutschen lange ein gutes Verhältnis, denn seine Versprechungen klangen gut. Zum Beispiel bei Lebensversicherungen. In einem alten Werbespot rechnet einer von Kaisers Versicherungskollegen vor.
Aus beispielsweise 40.000 Mark Versicherungssumme werden 80.000 Mark Vermögen, bar und steuerfrei. Lebensversicherung.
Klar, früher gab es bei der Lebensversicherung bis zu 4% Zinsen und das garantiert. Was Kunden freut, wird für die Versicherer inzwischen zur Last. Solche Altverträge treiben Versicherer in die Enge, sagt Branchenexperte Michael Heid von der Commerzbank.
Das heißt, wenn jemand diese Lebensversicherungen abgeschlossen hat, hat er eine Garantieverzinsung von 4%, die der Lebensversicherer ihm jedes Jahr gutschreiben muss. Das macht es für die Lebensversicherung sehr schwierig, diese Garantien in diesem niedrigen Zinsumfeld zu verdienen.
Denn die Leitzinsen kleben an der Nulllinie. Bei vielen Anleihen zahlen Anleger sogar schon obendrauf. Die Lage für die Unternehmen ist schwierig. 20 Lebensversicherer stehen bei der deutschen Finanzaufsicht BaFin unter verschärfter Beobachtung, weil sie langfristig in Schwierigkeiten kommen könnten. Müssen Versicherte jetzt um ihr Geld bangen? Hermann-Josef Tenhagen vom Verbraucherratgeber Finanztipp.
Sie müssen sich keine Sorgen machen darum, dass das Geld weg sein könnte. Die haben allerdings Schwierigkeiten, die Verzinsung, die sie ihnen versprochen haben, zu erwirtschaften, also die sie ihren Kunden versprochen haben. Also jede Menge unterschiedlicher Unternehmen und nicht so richtig, die ganz großen sind nach meiner Kenntnis nicht dabei. Trotzdem ist das nicht schön für die Kunden dieser Lebensversicherer, dass das Zinsversprechen wackelt.
Bleibt das Zinsniveau also weiter rekordniedrig, dann könnten in einigen Jahren auch die eigentlich garantierten Zinszusagen immer schwieriger zu erfüllen sein. Die Versicherungen müssen ihr Geld jetzt gewinnbringender anlegen, sagt Experte Michael Heid von der Commerzbank.
Prinzipiell bestehen Möglichkeiten in sogenannte alternative Kapitalanlagen. Das sind unter anderem auch Aktien, Investitionen in neu gegründete Unternehmen, Unternehmensanleihen, Infrastrukturprojekte sind sehr, sehr interessant, um eine höhere Kapitalanlagerendite zu erzielen.
Doch höhere Renditen bedeuten auch höheres Risiko. Endlos ausreizen können Versicherungen solche Ideen also nicht. Wenn alle Stricke reißen, könnte am Ende auch die Finanzaufsicht BaFin mit anderen Vorgaben um die Ecke kommen, sagt Hermann-Josef Tenhagen von Finanztipp.
Kann auch bedeuten, dass man an bestimmten Stellen Kosten senkt, kann bedeuten, dass die Eigentümer Geld zuschießen müssen, kann am Ende auch bedeuten, dass der Versicherungsbestand verkauft wird an einen größeren Konkurrenten, der das bewerkstelligen kann.
Die Finanzaufsicht hat jetzt jedenfalls nochmal klar gemacht, sie wird ihre Kontrollen bei den Lebensversicherern jetzt verschärfen.
Viktor Goitka berichtete. Wollten Sie schon immer Ihre Englischkenntnisse verbessern oder endlich lernen, wie man eine schicke PowerPoint-Präsentation erstellt? Dann können Sie als Arbeitnehmer Bildungsurlaub nehmen. Darauf haben Sie einen gesetzlichen Anspruch. Naja, das stimmt nicht so ganz. Wenn Sie nämlich in Sachsen wohnen, dann haben Sie dieses Recht nicht. Warum eigentlich? Ist Bildungsurlaub denn nicht sinnvoll? André Seifert geht dieser Frage nach.
Nur ganz selten landet ein Antrag auf Bildungsurlaub auf dem Schreibtisch von Daniela Ziegelmeier. Sie ist Personalchefin beim Energieversorger NWAM mit über 3000 Mitarbeitern in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg.
Wir hatten in diesem Jahr bislang rund 20 Anträge. Und im letzten Jahr waren es 38, wo Bildungsurlaub beantragt wurde, den wir auch gewährt haben. Es ist also bei einem Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern nicht wirklich viel.
1,3% der Mitarbeiter, um genau zu sein. Dabei würde sich Daniela Ziegelmeier freuen, wenn sie mehr Anträge auf dem Tisch liegen hätte. Zum Beispiel auch von Kollegen an den sächsischen Standorten des Unternehmens. Doch in Sachsen gibt es keinen Bildungsurlaub und das bedauert Daniela Ziegelmeier.
Wir sind auch im Moment dabei zu überlegen, ob wir nicht innerbetrieblich eine Regelung abschließen, damit quasi auch die Kollegen in Sachsen den gleichen Anspruch darauf haben wie die in Sachsen-Anhalt und Brandenburg.
Bildungsurlaub. In allen Bundesländern außer Sachsen und Bayern gibt es darauf einen gesetzlich geregelten Anspruch. Meist sind es 5 Tage pro Jahr, die sich Arbeitnehmer bezahlt freistellen lassen können für betriebliche oder politische Weiterbildungskurse, die sie selbst bezahlen müssen. Zum Beispiel für Fremdsprachen, Rhetorik oder IT-Kurse. Und die Erfahrungen sind gut, sagt Sabine Schmidlauf von der Bundeswehr-Universität Hamburg. Viele Studien zeigten das, selbst mit zu abwegigen Weiterbildungen wie Yoga-Lehrgängen oder Klangmassagen.
Weil was wir aus dem Bildungsurlaub und aus den letzten Studien kennen, dass Bildungsurlaub so eine Art Langfristwirkung auch erzeugt. Also man aktiviert für ein Bildungsinteressen, kann Bildungsinteressen in Anspruch nehmen und das heißt danach kommen vielleicht ganz andere Interessen zum Tragen. Also über 80% der gewählten Themen haben eine hohe Nähe zur Beruflichkeit, wenn sie auch nicht zwingend arbeitsplatzbezogen sind.
In Sachsen sperrt sich die CDU gegen Bildungsurlaub. Ihr Argument, vor allem mittelständische Unternehmen könnten ihn sich nicht leisten, denn die Freistellung des Arbeitnehmers müsse ja bezahlt werden. Doch die Gewerkschaften machen derzeit Druck, so die Vizechefin des DGB in Sachsen, Anne Neuendorf.
Wir fordern die Parteien CDU, SPD und Bündnis 90 die Grünen auf, diese Forderungen in den Koalitionsvertrag aufzunehmen. Und wenn man sich fragt, was haben die Beschäftigten davon, also zum Beispiel im Jugendschutz, Sportbereich, wenn man da so Vereinsmanagement-Seminare besucht oder sich zum Schiedsrichter ausbilden lässt, all das wäre möglich. Aber auch ganz viele andere Sachen, Geschichtsseminare, Sprachkurse, Empowerment-Kurse für Frauen und so weiter.
Ob viele Menschen in Sachsen dann aber auch Bildungsurlaub nutzen? Wohl kaum, zeigen die Erfahrungen in den anderen Ländern. In Thüringen, wo vor 3 Jahren ein solches Gesetz umgesetzt wurde, waren es im vergangenen Jahr knapp 900 Arbeitnehmer. In Sachsen-Anhalt gibt es Bildungsurlaub schon seit Ende der 1990er Jahre. Dort wird er jährlich von etwa 2000 Beschäftigten in Anspruch genommen, teilten die Bildungsministerien der beiden Länder MDR aktuell mit. Meist sind es vor allem junge Leute, die Bildungsurlaub nutzen.
Ein Beitrag von André Seifert war das. Und das war's auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.